Nun beten mit den Worten des 100. Psalms. Jauchze dem Herrn alle Welt, diene dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Amen. Bewahrt vom Herrn, Daniel 6, Vers 11 bis 29. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem, und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht dein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer vor dir, dem König, allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring, und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel vor den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Diese Verse sind die alttestamentliche Leidens- und Auferstehungsgeschichte. Es finden sich viele Vorabbildungen bis hinein zu wörtlichen Zitaten und wörtlichen Vorabbildungen, die nachher am Kreuz Jesu und bei seiner Beerdigung und bei seiner Auferstehung geschehen. Die Löwen, der Löwe ist ja in 1. Petrus 5, Vers 8 das Bild für den Bösen, der dort nun über Daniel alle Macht gewinnt und über Jesus alle Macht gewonnen hat. 1. Petrus 5, 8 heißt es ja, denn er geht umher wie ein brüllender Löwe. Man sagt, ein brüllender Löwe ist nicht gefährlich. Denn wenn er brüllt, dann bin ich ja sofort gewarnt. Ein schweigender Löwe ist gefährlich, der schleicht sich an und er holt sich sein Beutetier. Allerdings gilt, der brüllende Löwe hat noch etwas anderes im Sinn. Wenn da zum Beispiel eine Herde zusammensteht und dann ertönt das Gebrüll des Löwen, dann flüchten die Tiere. Und in dieser Panik nicht alle zusammen. Und der Löwe kann sich dann brüllt er nicht mehr, unter den flüchtenden Tieren das aussuchen, dem er nachsetzt. Für uns Christen gilt, wenn der Löwe brüllt, wenn der Satan so auftritt, wir ergreifen auch die Flucht. Aber der ist verloren, der dann von Jesus wegflieht. Hinfliehen zu ihm. Für Daniel gilt hier zunächst vor Gott stehen. Da wird diese ganze Heimlichtuerei und die Bösartigkeit seiner Neider und Gegner deutlich, obwohl Daniel zu großen Ehren gekommen ist. Er war einer der drei Fürsten, die dieses Reich regierten und übertraf alle anderen. Und der König wollte ihn ja zum Vizekönig machen. Er erfährt nichts. Das wird in aller Heimlichkeit getan. Nun die Frage, wie reagiert er? Was geschieht jetzt? Ist eine ganz große Gelassenheit. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er sofort zu Darius und erhob Einspruch und versuchte mit allen Mitteln dieses Gebot wieder außer Kraft zu setzen. Nein, er ging hinein in sein Haus. Er holt auch keine Genehmigung von Darius ein. Darf ich jetzt zu meinem Gott beten, dann wäre alles nicht gekommen. Wäre ein leichtes gewesen, so ein Privatgespräch zwischen den beiden ersten Leuten im Staat. Darius, du hast ein Gebot erlassen, aber du weißt ja, ich diene Jahwe, ich werde auch weiter zu ihm beten. Alles wäre geritzt gewesen. Aber Daniel weiß um das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Da kann er nicht Genehmigung von menschlichen Göttern einholen, ob er ihn anbeten darf oder nicht. Der entscheidende Satz, er betete so, wie er auch vorher zu tun pflegte. Das zeigt auch seine Furchtlosigkeit. Er ist unabhängig von den Situationen. Egal, ob nun ein Gebot besteht, man darf von niemand mehr etwas bitten als von diesem Darius. Daniel ist unabhängig von der Situation. Das gilt für uns Christen bis heute. Die Situationen wechseln, die Herrscher wechseln, menschliche Gesetze wechseln, Angriffe wechseln, aber wir halten fest an dem, wir vertrauen ganz auf Jesus. Unabhängig von dem, wie es äußerlich kommt. Er ist unser Herr. Wir passen uns in dem Sinn nicht an. Und das Zweite, Daniel hat eine gute Gewohnheit, wie er zu tun pflegte. Er provoziert überhaupt nicht, sondern er macht nur das, was er immer gemacht hat. Er ist nun schon über 80 Jahre alt und das hat sein Leben geprägt. Er geht in das Obergemach. Das ist der Raum, der allem geschäftigen Getriebe entnommen ist. Wichtig auch für unser Beten, für unser Zwiegespräch mit Gott. Das kann ich nicht neben dem Telefon. Das kann ich auch nicht in der Hektik drin. Er geht ins Obergemach und er richtet sich aus. Da merkt man auch etwas von dieser Sehnsucht des Daniel. Er hatte ein Fenster offen nach Jerusalem. Warum gerade nach Jerusalem? Weil dort Gott gesagt hat, da will ich wohnen. Übrigens, Mohammed, wir haben es jetzt auf der Reise immer wieder gesehen in den Moscheen, da sind alle Moscheen ausgerichtet nach Mekka. Die erste Gebetsrichtung, auch in den Moscheen des Mohammed, war nach Jerusalem. Er hat es erst später geändert. Ein offenes Fenster nach Jerusalem übertragen, ganz offen für Gott, dort wo er ist und dort wo er hört. Daniel tat es dreimal am Tag. Das heißt, in der Frühe des Morgens, in der Geschäftigkeit des Tages und zum Schluss des Tages. Er hat mit seinem Herrn gelebt. Und er ging auf die Knie. Die Haltung der Demut, des Bittenden, des Erwartenden. Und sein Gebet war reichhaltig. Er betete, lobte und dankte. Das erste steht für Bitten, Loben, Danken. Daniel lebt und steht vor seinem Gott. Wie er zu tun pflegte. Was pflegen denn wir zu tun? Was haben wir, ich frage mal ganz direkt so, was haben wir für Gewohnheiten, gute Gewohnheiten in der Begegnung mit Gott? Von den Jüngern heißt es auch, wie sie zu tun pflegten. Sie gingen in den Tempel. Ein geistliches Leben, das darf wohl freischwebend sein, aber bei aller Spontanität, es gibt notwendige, gute Gewohnheit. Da muss man gar keine Angst davor haben. So wie es in jedem Begegnen mit Menschen, in jeder Ehe, in jeder Freundschaft gibt es Gewohnheiten, manchmal nicht so gute. Aber das spielt sich ja ein, man muss ja nicht jeden Morgen wieder neu entscheiden, wie begegnen wir uns heute. Es gibt gute Gewohnheiten. Und so auch in der Begegnung mit Gott. Da kamen jene Männer eilends gelaufen, das war heißt, seine gute Gewohnheit war durchaus bekannt. Durchaus bekannt. musste bei dem Daniel am offenen Fenster, als ich anfing, Theologie zu studieren, da hat mich einmal in Ruid eine alte Frau auf der Straße angehalten und hat gesagt, du Heiko, so wie du jetzt Theologie studierst, du bist eine Gebetserhörung des alten Leib. Dann habe ich gesagt, wie kommen Sie darauf? Das war der Großvater, Urgroßvater, väterlicherseits. Und sie hat erzählt, als Schulmädchen, wenn sie in die Schule ging, musste sie jeden Morgen an dem Haus vorbei meiner Großeltern, Urgroßeltern. Und dort habe sie manches Mal gestanden und habe den alten Leib bei offenem Fenster laut beten gehört. Und sie hätte eigentlich kein Gebet gehört, wo er nicht darum gebetet hätte, dass er doch aus seiner Familie auch einmal einen Verkündiger berufe. So hat sie zu mir gesagt. Es ist mir ganz arg geblieben, das offene Fenster. Und nun kommen sie und ertappen ihn. Es steht ausdrücklich, wie er flehte vor seinem Gott. Das heißt, Daniel brachte jetzt auch diese ganze Situation vor Gott und bat darum, dass er eingreift. Und jetzt verletzt er das Gebot, das Darius erlassen hat. Man dürfe von keinem Gott oder Menschen etwas bitten, außer von ihm. Jetzt wird er angezeigt. Mit welcher Eile, die Männer lassen jede Höflichkeit beiseite, da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. Die normale Anrede, die hat bis jetzt noch nie gefehlt, heißt der König lebe ewig. Das ist die Hofanrede. Die fangen sofort an, o König, hast du nicht dein Gebot erlassen? Und Darius fängt sich selbst. Jetzt erst merkt er wohl, worauf's hinaus will. Es wird auch deutlich, dieser Hass, der da dahinter steht. Obwohl Daniel jetzt schon über 65 Jahre im Amt und Würde in Babel ist, jetzt wird er wieder genauso angeredet und bezeichnet. Sie sprachen vor dem König Daniel, einer der Gefangenen aus Juda. Eigentlich steht hier wörtlich ein Sklave aus Juda. Da wird der ganze Neid deutlich und die falsche Anklage. Er achtet weder dich noch das Gesetz. Königslästerung. Merkt ihr, das ist die gleiche Anklage wie gegen Jesus. Gotteslästerung. Wie Jesus ist Daniel umlauert. Der ganze Hohe Rat tritt zusammen und sie suchten, wie sie Hand an ihn legten. Das ist vorab abgebildet. Daniel ist ganz auf Jahwe ausgerichtet, so wie Jesus ganz auf den Vater ausgerichtet ist. Auch er fleht in dieser Situation. Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Was Daniel in seinem Obergemach tut, das tut Jesus im Garten Gethsemane. Vor Gott stehen. Jetzt von Menschen fallen gelassen. Darius sucht noch einen Ausweg. Er erkennt den Hass, den durchsichtigen Neid und Hass der Gegner. Er möchte gern, da heißt es ausdrücklich, er war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und müde sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Er will die Anklage, dass sie wieder zurückgenommen wird. Er will ihn retten, da sehen wir den Pilatus. Da sehen wir ihn fast in jeder Einzelheit. Ist mir jetzt wieder deutlich geworden, als wir auf dem Hochpflaster Gabata standen, was hat der Pilatus nicht alles versucht, um Jesus zu retten. Er ging bis zum Äußersten, dass er ihn geißeln ließ, dass er erbarmungswürdig dastand und sagte dann, ich finde keine Schuld an ihm. Er wollte Jesus retten. Er hat den schlimmsten damaligen, zu der Zeit einsitzenden Verbrecher gegen Jesus gestellt, in der Hoffnung, sie wählen Jesus. Gib uns Barabbas frei. Und die Juden drohen dem Pilatus, wenn du den freigibst, bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Dann werden wir dich fertig machen. Und genau so drohen die Männer. Es heißt, sie kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, es ist das Gesetz, dass alle Gebote, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Hätte Darius sein eigenes Gebot zurückgenommen, sie hätten gegen ihn rebelliert. Seine eigene Stellung stand auf dem Spiel, genauso wie bei Pilatus. Ihm ist die Versuchung der Macht zur Falle geworden. Rückblick noch einmal, was ist das für eine Anmaßung, dass kein Mensch in diesem riesigen Reich, das er regiert, 30 Tage lang von irgendjemand etwas bitten darf, außer von ihm. Das, was als Weisheit der Welt daherkommt, so haben sie ihm ja die Männer eingeredet, dann wirst du der Höchste sein, dann werden sich alle dir unterwerfen. Er weiß sich nun im konkreten Fall als große Torheit. Da wird nämlich sein Bester darin gefangen. Darius handelt wie Pilatus handelt. Pilatus lässt sich eine Schüssel Wasser bringen und sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und von Darius heißt es, er lässt den Daniel holen und sie warfen ihn in die Grube. Ganz kurz. Allerdings, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. So sagt er noch zu ihm, hör dir den Spott der Leute unterm Kreuz. Er hat Gott vertraut, der rette ihn, und ist er der Christus, so steige er herab. Was hier Darius noch ganz offensichtlich, ganz persönlich betroffen ausspricht, das heißt ja nachher, er betete und fastete, er trauerte, er konnte nicht schlafen, dem ging das nach. Die Leute unter dem Kreuz, die hohen Priester, Ältesten und Schriftgelehrten, denen ging's nicht mehr nach. Die haben sogar gerufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Allerdings steckt in dem auch, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Da steckt wohl auch der verletzte Stolz des Darius. Wenn du doch das Gebot gekannt hast, Daniel, und wenn du doch wusstest, dass ich meine eigenen Gebote nicht mehr aufheben kann, hättest du nicht 30 Tage aussetzen können mit deiner Gewohnheit? Sind nur 30 Tage. Wäre doch nichts passiert. Aber du konntest ja nicht aufhören. Du hättest nur für 30 Tage abtauchen müssen. Dann hättest du weiter beten können. Aber dein Gott, den du ohne Unterlass. Da ist Darius sicher schon verletzt. Der so mächtige König und doch ohnmächtig. Und jetzt wird's wieder ganz deutlich, wie bei Jesus. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen. So wie bei Jesus. Die hohen Priester gingen zu Pilatus, damit es nicht ärger werde, und Pilatus schickt die Soldaten. Der Stein kommt darauf und das Siegel wird draufgesetzt. Wichtig der Satz, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Die Juden, die hohen Priester, die konnten ganz sicher sein, dass Jesus auferstanden ist. Die konnten ganz sicher sein. Als die Soldaten kamen und ihnen sagten, da kam ein Engel vom Himmel und wälzte den Stein weg. Die ersten, die ganz sicher waren, dass Jesus auferstanden ist, waren die Juden, die hohen Priester und Schriftgelehrten. Und dann heißt es, sie gaben ihnen Geld, damit sie lügen. Die ersten, die es auch umlügen, sind die Juden. Damit nichts anderes mit Daniel geschehe, dass keiner, er hat sicher viele Freunde in dem riesigen Reich, ihn herausholen. Damit auch im Falle, wenn er tatsächlich nicht von den Löwen gefressen wird, seine Feinde ihn doch noch umbringen. Und jetzt ist deutlich, wo denn kein Mensch mehr helfen kann. Jetzt liegt alles in Gottes Hand. Darius ist wenigstens erschüttert. Seine Trauer und sein Fasten, die Schlaflosigkeit. So weit hat er Daniel und seinen Gott schon erkannt, er findet keine Ruhe mehr. Es gibt ja ein Buch, wie heißt das, das Gewand des Erlösers. Ich weiß nicht, ob das jemand mal gelesen hat. Da wird das weitergesponnen, dieser Gedanke, der Hauptmann unter dem Kreuz, der römische Centurio, der Jesus kreuzigte und der dann sagte, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Da wird seine Geschichte weiter erzählt und das passt genau, diese Trauer, dieses Fasten, diese völlige Ruhelosigkeit. In diesem Buch geht es dann so aus, er wird zum Schluss, als er wirklich dann die findet, er reist wieder zurück nach Palästina, nach Israel und wird selber ein Christ und stirbt in der Arena Roms vor den Löwen. Das ist sicher eine Legende, eine erfundene Geschichte, aber genau diese Züge. Jetzt helfen Daniel sechs Jahrzehnte, über sechs Jahrzehnte treuesten Dienstes nichts mehr. Darius lässt ihn fallen. Wie sagt der Volksmund, Undank ist der Weltlohn. Das hat mich immer sehr, sehr bewegt. Wenige Stunden, man kann es fast nach Stunden zählen, bevor dieser Jesus am Kreuz hängt. 48 Stunden vorher heilt er zwei Blinde in Jericho. Wo sind die? Wo sind die am Kreuz Jesu? Wo sind die 10 Aussätzigen? Wo sind die lahmen, Kranken? Alle die, wo ist der 38 Jahre lang am Teich Bethesda gelegen hat? Stunden, Tage vorher. Wo sind die am Kreuz Jesu? Wird keine Silbe berichtet. Fallen gelassen. Ja, nichts mit dem zu tun haben. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt das dritte, von Gott aufgerichtet. Bis in den Wortlaut hinein meinen wir, wir hören nun den Matthäus oder den Lukas. Und früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube. Früh am ersten Tag der Woche, da gingen die Frauen eilends zum Grabe. Darius eilt dorthin. Er hat ein Wissen um Gott. Er weiß, das ist ein lebendiger Gott, ein handelnder Gott. Er kennt genau seine Taten. Das wird deutlich an dem, er ruft den Daniel, das heißt, er rechnet damit, der lebt ja noch. Dahinter steht dieser Glaube wohl, Gott kann. Gott kann das. Sonst wäre es ja komisch. Er eilt zur Grube und ruft Daniel. Sondern er muss von diesem Wissen getrieben sein, dieser Gott, der lebendige Gott ist Daniel, der hat Macht. So viel hat Daniel schon bewirkt. Da ist einer zum Fragen gekommen. Darius fragt, lebst du noch? Als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme vor dem Gotteshandeln. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Jetzt stellt euch das plastisch vor, da steht der König oben. Und da drunten das Rudel der Löwen und der Daniel mittendrin. Und jetzt welche souveräne Gelassenheit. Daniel hopst nicht hoch und sagt, zieh mich schnell raus, sonst packen die mich doch noch. Daniel wählt die formliche Anrede, der König lebe ewig, wie wenn er bei ihm vorm Thron steht. Und er steht mitten unter den Löwen. Und denen nur der Magen vor Hunger, man hört's wahrscheinlich, als die Nächsten reingeworfen werden, die packen sie noch in der Luft. Ausgehungerte Bestien. Und der Daniel steht da. Der König lebe ewig. Und jetzt erzählt er ganz ruhig, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Er bezeugt Gottes Macht. Es steckt eine Ironie sogar drin. Da hat Gott gar nicht selber was tun müssen, er hat seinen Engel gesandt, da reicht ein Engel aus. Der hat ihnen den Rachen zugehalten, das heißt, die wollten schon fressen, die waren nicht grad müde oder betäubt. Da haben beschlossen, jetzt schlafen wir die Nacht, sondern die wollten echt fressen, der Engel hat ihnen den Rachen zugehalten. Und allein eine Nacht unter dem Knurren von hungrigen Löwen, die den Rachen zugehalten haben, sicher kein Zuckerschleck. Der Daniel ist mit den Nerven nicht fertig. Es hat mich ganz arg beeindruckt beim Durchlesen, der König lebe ewig. Mit welcher Gelassenheit. Das war gewiss nicht harmlos. Daniel erlebte, aus Psalm 57, Vers 5, 91, Vers 13, steht, über Löwen und Ottern wirst du gehen. Nun ein herrliches Wort ist Daniel. Denn, sagt er, vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Paulus sagt einmal, ich übe mich zu haben ein unverletzt Gewissen. Jesus hat das genauso ausgesprochen. Er hat auf die falschen Anklagen und so sich nicht verteidigt, aber klar gesagt, ich bin unschuldig, ich bin Gottes Sohn, du sagst es. Ich bin nicht schuldig, weder vor Gott noch vor Menschen. Darum hat er mich gerettet. Und jetzt in einem Satz die neutestamentliche Dimension. Wer kann das sagen? Ich bin unschuldig. Das Wunder, Jesus rettet sogar den Schuldigen. Hier ist mehr als Daniel. Jesus nimmt die Sünder an. Dort rettet Gott den Daniel, den Unschuldigen. Im neuen Bund, Jesus nimmt die Sünder an. Schuldige werden gerettet. Jetzt erst nach diesem ausführlichen Zwiegespräch, da wird der Daniel heraufgeholt. So lang steht er noch unter den Löwen. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Man fand keine Verletzung an ihm. Das muss ausdrücklich öffentlich bestätigt werden. Ist kein Hokuspokus dahinter, überhaupt nichts. Sondern das ist Gottes Handeln selber. Keine Verletzung. Ich musste dran denken, wie der Satan ja Jesus versucht und sagt, du wirst deinen Fuß an keinen Stein stoßen, nicht die kleinste Schramme haben. Noch einmal, an dem Auferstandenen, da sieht man Verletzung. Sowohl an den Händen, wie an den Füßen, wie an der Seite. Der auferstandene Christus steht vor dem Thomas und sagt, lege deine Hände in meine Nägelmale. Er trägt die Verletzung der Gekreuzigte. Um unsretwillen, die wir haben müssen. Und es wird ausdrücklich jetzt festgestellt, Daniel, denn er hatte seinem Gott vertraut. Das, was über Jesus auch festgestellt wurde am Kreuz. Er hat Gott vertraut, der errette ihn. Mich hat die Frage bewegt, ist ja schon eine gewaltige Geschichte. Aber es geht nicht immer so. Was ist denn mit den Tausenden und Abertausenden Christen, die in den Arenen Roms auf fürchterliche Weise ums Leben kamen? Wo war der Engel? Wo war er? Gott hat viele Wege und es muss nicht immer der Engel sein, der den Rachen zuhält. Die christliche Gemeinde der frühen Jahrhunderte, ich sag's einmal jetzt geschwind, ganz menschlich, wenn man nach dem Grund fragt, warum bereits im dritten Jahrhundert das christliche Evangelium in allen Ländern des Weltreiches Rom eine wichtige Rolle spielt, Hunderttausende, Millionen von Menschen erfasst hat, dann ist dieses Zeugnis, dass die Christen mit Siegesliedern in den Tod gegangen sind. Für die ersten drei Jahrhunderte gilt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Da kam nicht der Engel und hielt den Löwen den Mund zu. Das hätte Wirkung gehabt, ein Stück bei denen, die in der Arena saßen, dass sie sprachlos gewesen wären. Schon wenn sie heimgekommen wären, hätten gesagt, könnt ihr euch vorstellen, ein ganzes Löwenrudel stand nurren vor diesen Christen und brachte das Maul nicht auf. Dann hätte es tausend und eine Erklärung gegeben. Dann hätte der zu Hause gesagt, das ist ja klar, die waren schon satt. Die waren übersättigt, die wollten nichts mehr fressen. Die anderen hätten gesagt, du spinnst, wahrscheinlich habt ihr da was ganz Falsches gesehen. Wäre sofort alles in Zweifel gezogen worden. Als sie aber heimkamen und sagten, ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Da haben wir diese armseligen Kreaturen, die Christen, den Löwen vorgeworfen. Und die kamen aus ihren Zellen mit Lobliedern auf ihren Jesus auf den Lippen und haben nicht eher aufgehört, bis ihnen der Löwe die Gurgel durchbissen hatte. Das hat gepackt. Zeugnisleid. Noch einmal das Buch von Ivan Moiseev. Ich habe in der bei den letzten Bibelstunden über Offenbarung immer wieder drauf zu sprechen gekommen, dieser junge Russe, der bei der Roten Armee fürchterlich gequält wurde um seines Glaubens willen. Und als er dann schließlich umgebracht worden ist, da waren aus seiner Truppe mehr als 100 Soldaten, die vorher glatte Atheisten waren, überzeugte Christen, weil er im Leiden so sich bewährt hat. Und dann wurde ja diese ganze Kompanie aufgelöst und jeder Soldat in einen anderen Standort versetzt. Die Mächtigen dachten, dass sie damit das Feuer austreten, und sie haben den Flächenbrand entfacht. Jeder von ihnen wurde wieder Zeuge dort, wo er jetzt war. Daniel fordert jetzt keine Bestrafung. Das wäre jetzt sein gutes Recht gewesen. Meine Unschuld ist erwiesen, jetzt lass die bestrafen, die mich verklagt haben. Königliche Gelassenheit ist Daniel. Aber Darius reagiert furchtbar grausam. Das ist das Gesetz der Welt. Er lässt die Verkläger samt ihren ganzen Familien in die Grube werfen. Babel ist grausam. Man muss sich immer klar machen, Darius hat genauso kaltblütig den Daniel geopfert. Es ist nicht sein Verdienst, dass der nicht gefressen wurde. Babel ist grausam. Doch eine Gottesfurcht, eine Gotteserkenntnis erwächst aus diesem Wunder. Er ist der lebendige, ewige Gott. Das heißt, er handelt durch. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Unsere Reiche vergehen. Und ganz wichtig, und jetzt blitzt das alles auf, denn er hat Daniel von den Löwen, im Hebräischen das Wort für errettet heißt Jeshua. Das steht hier. Jeshua. Denn er ist für Daniel ein Jeshua, steht Hebräisch. Das ist Jesus. Das ist sein hebräischer Name. Gott hilft, Gott rettet. Hier mitten im alten Bund, durch diesen Verschleppten, muss der Großkönig ausrufen lassen, Gott ist Jeshua, Gott ist Jesus, ist Retter. Dann heißt es, und Daniel war hochgeehrt im ganzen Reich. Wir müssen uns immer klar machen, Darius regiert ja nur über die Hälfte des Reiches. Über das ganze Reich regiert Kyros. Darius ist sozusagen der Unterkönig. Und auch im Königreich des Kyros von Persien. Das ist eine ganz, ganz wichtige Bemerkung. Denn wir sind jetzt im Jahr 1 des Kyros. Und am Ende des Jahres 1 erlässt Kyros ein Edikt, dass die Gefangenen von Babel zurückkehren können. Die Löwengrube des Daniel, das Gottes Eingreifen, macht den Weg frei für die Rückkehr des Volkes. So ist Gottes Handeln. Und bete. Vater im Himmel, wir danken dir, wir haben diesen Jeshua. Herr Jesus, du bist Retter. Du bist gekommen zu suchen und selig zu machen. Nicht nur was unschuldig ist, sondern was verloren ist. Das ist unser Heil. Und du hältst bis heute dem Löwen den Rachen zu, dem Bösen, der uns verschlingen will. Wir loben dich über deine Rettermacht. Wir danken dir, dass du das gezeigt und erwiesen hast bis heute. Und wir haben diese eine Bitte, dass wir immer mehr und immer fester hineinwachsen in dieses Vertrauen zu dir, dass uns auch die Situationen um uns nicht wegbringen können. Wir wollen bei dir bleiben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.